Hallo Leute, was geht? Wir sind heute wieder zurück mit einem Interview. Heute mit meiner Wenigkeit und John. Hallo.
Was geht, meine Freunde?
Und wir haben natürlich einen Gast, wie immer, einen ganz tollen Gast, The Dodo. Was geht?
Freut mich, hier zu sein.
Ja, freut mich, dass du hier bist. Bevor wir aber ins Interview starten, nochmal eine kleine Erinnerung, Leute. Denkt auch natürlich daran, dass unsere Folgen alle auf Spotify auch erscheinen. Also ihr könnt euch die alle auch anhören, nicht nur anschauen. Freuen uns natürlich über beides. Und wenn euch das Ganze gefällt, natürlich einen Daumen hoch und Glocke aktivieren. Ja, was geht so? Du hast eine lange Reise hinter dir, habe ich gerade schon gehört, vom Bodensee.
Vom schönen Bodensee.
Ja, bis nach Düsseldorf zu uns. Ich habe letztens gesehen, du hast eine Fragerunde auf Instagram gestartet.
Ja.
Und da hast du natürlich über Musik geredet und ich habe gesehen, dass du gesagt hast, dass es auch ab 2025 wieder richtig losgeht. Erklär mal, was kommt da auf uns zu?
Ich arbeite jetzt schon eine lange Zeit am neuen Projekt. Diesmal habe ich mir vorgenommen, sehr viel selber zu produzieren auch. Das habe ich davor nicht gemacht, beziehungsweise war mir das immer so, ich hatte keinen Bock drauf, weil ich gedacht habe, so, das ist nicht so mein Ding und ich hatte die Geduld nicht mehr, das anzueignen. Und in den letzten 2 Jahren habe ich so viel im Studio verbracht, mir das Produzieren beigebracht, weil mir einfach wichtig ist, für alles, was jetzt kommt, so meinen 100% eigenen Sound zu haben.
Und macht Spaß?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, ist das so etwas, was du für dich entdeckt hast? So?
Ja, safe. Also kann ich wirklich stundenlang da vorm PC sitzen und meine Kreativität ausleben.
Würdest du dann komplett gar nicht mehr irgendwie von anderen produzieren lassen? Also komplett selber produzieren? Ist natürlich schon eine krasse Anforderung an sich selbst, oder?
Nee, doch, schon auch mit vielen Produzenten noch zusammenarbeiten, aber die Grundgerüste, die kommen ab sofort von mir selber so. Und klar, Produzenten, die das schon jahrelang machen, die sind da ein bisschen fitter und können das dann ausproduzieren. Aber so dieser Grundstein und dieses Soundbild will ich einfach 100%, dass es von mir kommt.
Mhm. Und gibt's da vielleicht auch einen Soundwechsel, wenn du jetzt selber produzierst? Oder ist es so eher, dass du das umsetzt, was du vorher eigentlich schon umsetzen wolltest und jetzt hast du so die eigene Kontrolle darüber?
Ja, jein. Also ich habe ja vor ein paar Jahren angefangen, also ist jetzt dumm zu sagen, so ich war der Erste, aber ich habe damals so diese ganze Elektrobubble, wo jetzt kam, damals angefangen auf Goa Beats zu rappen. Und das habe ich jetzt die letzten Jahre nicht, weil ich ja auf meinem letzten Album viel Sachen auch zu verarbeiten hatte, die jetzt Themen beinhaltet haben, die jetzt nicht so nach vorne gehen, eher so tiefgründige Sachen, deswegen wurden die Beats auch ein bisschen langsamer. Und ja, nächstes Jahr will ich ein bisschen zurück zum Ursprung, so das Elektronische wieder.
Geil. Top Secret Lover heißt ja deine aktuelle Single, ne? Ja, die kam jetzt zuletzt. Hast du da schon am Beat selber gearbeitet oder war das jetzt noch was von wem produziert?
Noch gar nichts. Ich muss auch dazu sagen, alles, was jetzt so letztes Jahr kam, vorletztes Jahr, das war alles so ein bisschen, ich will nicht sagen halblebig, aber so ein bisschen ohne Plan und einfach so den Stuff rausgehauen, der so ein bisschen rumlag, weil privat auch viel abging und ich so wirklich den Kopf zum Musikmachen gar nicht hatte. Das ist mit Feller heißt er, kommt aus München, mega cooler Typ auch und aber so in die Richtung wird's gehen. Mhm. Da ist auch ein bisschen Drum and Bass drin.
Ja,
und,
genau, fand ich auf jeden Fall auch interessant. Das ist ja auch so ein bisschen bei deiner Erfolgssingle der Fall, ne? Ja. Endorphine. Ja. Damit bist du ja auch Gold gegangen dann letztes Jahr. Ja. Ich glaube auf Spotify mittlerweile 74 Millionen. Ja. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall an der Stelle nochmal. Wie ist das so, wenn man einen krassen Hit hatte? Ich denke mal, irgendwo setzt einen das natürlich auch ein bisschen unter Druck, da nochmal was nachzulegen. Und ich sag mal, so 74 Millionen muss man erstmal toppen auch, ne?
Ja.
Wie ist es so, wenn du jetzt an neue Songs rangehst, ist das was dich manchmal nochmal so ein bisschen tangiert, sage ich mal, oder kannst du es ausblenden?
Es ist irgendwo so ein Fluch und Segen zugleich. Mhm. Endorphine natürlich, ja, mein absoluter größter Song. Und da ist schon ein gewisser Druck da, weil auch die Leute irgendwo erwarten, ey, Dodo, mach mal wieder was wie Endorphine. Mhm. Und ich meine, das hört man ja von vielen Künstlern so, die haben Hit und die Leute wünschen sich dann das Gleiche. Nur bei mir ist es halt so, ich möchte nicht irgendwas kopieren, um jetzt wieder den Erfolg zu haben. Und ich finde, Endorphine ist einfach ein Song, der ist alleinstehend, also soll auch bleiben und ich will den nicht kopieren.
Kannst du dir so ein bisschen die Magic dahinter erklären, warum der so krass durch die Decke gegangen ist? Also hast du in dem Moment, wo der Song released wurde, hast du so annähernd das Gefühl gehabt, dass das so ein heftiges Ding werden könnte?
Das Verrückte war, als ich diesen Song geschrieben habe, wusste ich schon, da ist irgendeine Magie drin.
Okay.
Und ich hatte das auch seitdem nicht mehr so wirklich. Aber ich wusste, mit dem Song wird irgendwas passieren. Und das Verrückte war, zu dem Zeitpunkt, der ist ja übertrieben auf TikTok viral gegangen. Mhm. Zu dem Zeitpunkt hatte ich nicht mal TikTok.
Mhm.
Und so Kids haben mich angeschrieben auf Instagram, ey, dein Song geht auf TikTok viral. Und ich so, Alter, was ist TikTok? So, ich habe mich mit diesem ganzen Social-Media-Ding damals gar nicht beschäftigt. Und deswegen sieht man auch bei meinen Social-Media-Kanälen, dass so die Abos im Verhältnis zu meinen Streams gar nicht übereinstimmen, so, weil ich lange gar kein Social-Media gemacht habe.
Mhm.
Was war die Frage nochmal?
Ja, ob du dir das so ein bisschen erklären konntest mit der Magic. Aber gut, du hast ja auf jeden Fall was gespürt.
Ich glaube einfach, dass die Hörer auch gecheckt haben, dass das, also klar, ist ein Love-Song, aber der war auch echt.
Ja.
Und es war jetzt nicht einfach so, ey, ich schreibe jetzt ein Liebeslied, sondern da waren wirklich echte Gefühle drin. Und ich glaube, vielleicht war das die Magie, dass die Leute das auch so aufgenommen haben, dass es echt ist, was ich da sage.
Ja, geil.
Du hast gerade auch schon so ein bisschen angeteasert, dass so ein bisschen der Hintergrund davon war, dass du jetzt viel, nicht so ganz zufrieden vielleicht auch mit deiner Arbeit warst, dass viel auch abging und privat. Was war denn so los bei dir?
Boah, ich muss ehrlich sagen, ich hatte so eine Phase, wo ich wirklich überlegt habe, auch so mit der Musik aufzuhören. Also sagen wir kommerziell, weil ja, in den letzten Jahren einfach so viel Scheiße passiert ist, so in der Musikindustrie und auch privat, wo mir extrem die Kraft geraubt hat. Es hat zum Teil damit zu tun gehabt, dass ich gewisse Leute um mich herum hatte und ja, der Spaß war einfach weg.
Mhm.
Und deswegen habe ich mich dann auch, ich habe es vorhin schon gesagt, bin ich von Berlin erst nach Stuttgart gezogen, dann von Stuttgart wieder zurück an Bodensee, wo ich meine Kindheit, meine Jugend verbracht habe, um einfach mal wieder mich selber zu finden.
Mhm.
Weil in dem ganzen Trubel hatte ich halt irgendwann das Gefühl, so ich habe total vergessen, wer ich selber bin.
Ja.
Und das ist halt ein Punkt, wo extrem wichtig ist, wenn man Musik macht und vor allem auch so auf einem gewissen Level Musik macht. Man sollte schon wissen, wer man selber ist, aber es ist einfach so viel passiert irgendwie, dass ich voll aus der Bahn gekommen bin.
Mhm.
Und deswegen habe ich auch die Zeit gebraucht, jetzt die 2 Jahre, war es echt still um mich. Klar, ich habe ein paar Songs released, aber da war jetzt nicht so das Feuer dahinter.
Ja.
Ja.
Und du sagst, du hast den Spaß so ein bisschen daran verloren, weil jetzt einfach Musik businessmäßig die Leute um dich herum halt so einen Druck gemacht haben, wie Johnny auch gerade meinte, bei dem Hit und so. Ist klar, es löst natürlich viel Druck aus, weil man weil man da anschließen möchte und so.
Ja.
War das der Hintergrund oder warum hat dir das einfach in der Zeit keinen Spaß mehr gemacht?
Das Ding ist so, seit Anfang an meiner Karriere waren überall immer irgendwelche Probleme da. Wie gesagt, Partner, Produzenten, die mich abgezogen haben, falsche Deals unterschrieben und irgendwann, ich habe den Sinn nicht mehr gefunden hinter dem allen so und ich habe mir gedacht, Alter, ich mache seit ich Kind bin Musik, habe dafür gekämpft, dass ich irgendwann so diesen Erfolg habe, aber ja, mir ging es also gesundheitlich, psychisch gar nicht mehr gut und alles und ja, wie gesagt, es hat einfach keinen Spaß mehr gemacht und ich habe die Zeit gebraucht, um mich zurückzuziehen, um mich selber zu finden. Ich hatte auch extrem Probleme, ich bin mega so in die Drugs reingerutscht, was mich dann auch total aus der Bahn geworfen hat. Und ja, ich habe mir die Zeit für mich genommen, um wieder klarzukommen und jetzt mit neuer Energie nächstes Jahr reinzustarten. Mein komplettes Umfeld, so mein Team komplett neu aufgebaut. Hab jetzt nur noch Menschen um mich herum, denen ich blind vertraue, die mich lieben, wie ich bin, die ich liebe. So. Und ich kann die Menschen an einer Hand abzählen, aber mir ging es besser denn je. Also mir geht's besser denn je.
Ich bin bei der Recherche auch auf ein Interview gestoßen, jetzt wo du gerade das Thema Drogen ansprichst, wo du halt auch darüber gesprochen hast, über deine Drogenvergangenheit und generell über deine Vergangenheit und hast da ja auch gesagt, dass zum Beispiel deine Mutter auch schon damit zu kämpfen hatte. Wie hat sich das Ganze entwickelt, dass du da so reingezogen wurdest?
Das Verrückte ist, dass, das hört sich jetzt komisch an, aber diese Drogen begleiten mich im Endeffekt schon seit ich ein Kind bin. Hab das da als Kind schon mitbekommen bei meiner Mutter. Und dann habe ich, 2019 war das, hatte ich ewig lang mit meiner Mutter gar keinen Kontakt mehr. Und war zwischenzeitlich in der Pflegefamilie, also meine komplette Kindheit und so. Und habe 2019 einen Anruf bekommen von ihrem damaligen Mann. Eine Facebook-Nachricht war das genau. Ey, Dominik, ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll. Deine Mutter ist gestorben.
Dankeschön.
Aber mittlerweile habe ich es echt gut verarbeitet. Und man muss dazu sagen, ich hatte auch meine komplette Jugend auch mit meiner Mutter keinen Kontakt, was es vielleicht ein bisschen einfacher gemacht hat. Und das Ding ist, ich habe das erfahren und man kriegt dann auch die Gründe mit, so natürlich. Und da wurde mir gesagt, dass man sie halt gefunden hat morgens in der Klinik und alles darauf hinweist, dass es gewollt war mit Medikamenten im Blut. Okay. Und das hat mich so aus dem Leben rausgerissen. Ich habe bis dato keine Drogen genommen, gar nichts. Vielleicht 2-3 Joints geraucht bis dahin. Mhm. Und ich weiß nicht wieso und ich kann das auch nicht erklären, aber an dem Abend habe ich dann meinen Kollegen geschrieben, die waren ein bisschen so in der Goa-Szene unterwegs, Party, Drugs und was weiß ich, und habe gesagt, ey Leute, ich will euch nicht sagen, was los ist, aber ich brauche heute die krasseste Party meines Lebens. Und dann haben wir die Party gefeiert und in dieser Nacht habe ich wirklich alles, was da war, probiert, genommen, und weil ich einfach wissen wollte, warum. Ja, also ist schwer zu erklären, aber ich...
Ja, was war die Liebe
dazu? So, was hat meine Mutter bewegt, so ihr Leben so hinzuschmeißen damit? Ja, und dann kam alles Schlag auf Schlag und ja, bin da irgendwie reingerutscht. Die Musikindustrie, Erfolg und komplette Umfeld, hier Kokain, Party, was weiß ich was.
Vielleicht können wir mal darüber reden. So, du hast ja gerade gesagt, dass du in der Pflegefamilie warst,
ja,
richtig?
Genau. Ja.
Ist das dadurch entstanden, dass deine Mama eben halt drogenabhängig war? Du hast ja auch, also in einem Interview hatte ich auch gelesen, dass dein Vater auch verhaftet wurde mal vor deinen Augen. Ist das wahrscheinlich die Ursache gewesen dafür, dass du in die Pflegefamilie gekommen bist?
Ja, es war so, ja, meine Mutter war schwer drogenabhängig. Und ich weiß es noch, das waren die Sommerferien kurz vor meiner Einschulung, war ich mit meinen Großeltern in der USA bei Verwandten und bin dann zurückgekommen. Meine Eltern sind zwischenzeitlich damals umgezogen in eine neue Wohnung. Meine Mutter war hochschwanger mit meinen Schwestern. Und ja, eines Tages, also wie das so ist, Vater, Sohn, lagen wir abends im Bett, haben so rumgecatcht, rumgealbert und auf einmal macht's bam und ist dann der Einheitskommando, stürmt die Wohnung, maskiert.
Krass.
Ich mit meinem Dad im Bett und er lauter rote Punkte von den Lasern, von den Gewehren und Pistolen auf der Brust und vom Bett gerissen und meine Mutter im Wohnzimmer damals hochschwanger. Und durch diese Verhaftung, weil die Polizei wusste, dass da eben eine schwangere Frau ist, ist da gleich Notarzt, Krankenwagen mitgekommen, wegen Sorge um die Kinder. Und so haben die Leute, also haben die Ämter dann gesehen, dass da was nicht stimmt, weil lauter Wodkaflaschen hinterm Sofa gefunden worden sind. Und ja, dann ging das nicht lange. Ich wurde eingeschult. Meine Schwestern kamen auf die Welt und eines Tages stand das Jugendamt vor der Tür mit der Polizei, ja, hallo, wir nehmen jetzt ihre Kinder mit.
Ja, ja.
Dann bin ich in eine Pflegefamilie gekommen, erstmal so übergangsweise für ein paar Wochen und dann in eine andere, wo ich dann 4 Jahre lang war. Und ich muss echt sagen, ich bin heute noch dankbar, dass es mich so getroffen hat, dass ich in diese Familie kam, weil die echt mega gut für mich da waren, wie richtige Eltern. Und man hört ja oft so, dass Kinder gerade in der Situation in irgendwelche Familien kommen, die das zum Beispiel nur fürs Geld machen und dann halt scheiße mit den Kindern umgehen. Und dafür bin ich echt mega dankbar, dass ich da das Glück hatte. Genau.
Krass, Mann. Respekt für deine Offenheit. So finde ich nicht selbstverständlich, so offen darüber zu reden und das auch so mit der Öffentlichkeit zu teilen. Habe ich auf jeden Fall Gänsehaut bekommen. Ich habe mir so 2 Fragen gerade noch gestellt. Also deine Mutter war drogenabhängig und dein Vater war quasi kriminell auch im Drogenmilieu dann? Oder wie kam es dazu, dass das Sondereinsatzkommando in die Wohnung gestürmt ist? Also
die genauen Gründe, warum er jetzt verhaftet worden ist, weiß ich jetzt nicht genau. Ich weiß so ein paar Sachen. Aber ja, er hatte auch mit Drogen zu tun. Ja.
Hast du noch Kontakt zu ihm?
Ja.
Okay.
Schon.
Du warst ja dann auch in Berlin.
Genau.
Später, das war in welchem Jahr sind wir da jetzt? Also du bist wann nach Berlin gegangen?
Ich bin 2000, das war gerade die Anfangszeit von Corona. Wann war das? 2020 sowas. Ja. Also gerade wo der Lockdown losging.
Ah ja, okay. Und dann
das ging
ja auch dein Song, glaube ich, so in der
genau.
Zeit auch
so viral, ne? Sie ging mega viral und da war natürlich erst geplant, okay, wir spielt jetzt Live-Gigs und rasiert da alles. Und dann, ja, natürlich ging das nicht so. Die Veranstalter wollten das Risiko nicht mehr eingehen. Und das ist auch was mich echt mega getroffen hat, weil auf der einen Seite, na klar, man sieht so diese Millionen von Streams, aber als Künstler ist, glaube ich, das Wichtigste, auf der Bühne zu stehen und auch zu sehen, dass du die Menschen wirklich erreichst und die da stehen, die singen deine Lieder mit. Und das hat mich auch ein bisschen echt mitgenommen, so dass dieses Gefühl halt nicht da war.
Ja.
Warum ich, also da konnte ich mich dann auch irgendwo nicht so richtig freuen, oder beziehungsweise das so an mich ranlassen mit diesem Erfolg,
ja, ja.
Weil es halt nur Zahlen waren. So. Mhm. Und ja.
Das ist dann alles so ein bisschen surreal auch irgendwie, ne? Weil man hat gar nicht dieses Feedback und weiß gar nicht, wie sehen die Leute auch jetzt eigentlich aus, die meine Musik hören. So, man kann zwar auch gucken in den Statistiken, so welches Alter und so, ne? Aber trotzdem, ja. Aber ist auch krass, weil der Song heißt der Endorphine und das ist ja auch so ein bisschen das, wonach wir dann alle irgendwie geschmachtet haben in dieser Phase, ne? Weil ja eben auch einfach nichts abging. Ja. Vielleicht nochmal ganz kurz dazu, wie hast du so diese Corona-Lockdown-Phase überstanden?
Oh, ey, Gott sei Dank ich war eigentlich jeden Tag nur im Studio. Mhm. Es war ja, also irgendwann kam ja auch, dass man nicht mehr so in Massen oder beziehungsweise zu viele Leute in einem Raum sein dürfen. Wir hatten da so eine Grauzone in Berlin im Studio, da waren halt die ganzen Musiker im Studio, haben mehr Party gemacht wie gearbeitet. Mhm. Gibt's auch eine coole Story, da waren wir damals im Studio und während dem Lockdown und dem Versammlungsverbot kam dann auf einmal die Polizei.
Oh nein.
Und hat Studio gestürmt und überall Berge voll Gras und die Leute am Chillen und was weiß ich.
Da war es noch illegal auch.
Stimmt, ja, das muss man auch dazu sagen. Hätte ich auch nie gedacht, dass es irgendwann legal wird.
Und dann wurde das Studio zugemacht und ging nicht mehr rein oder
konnte. Also ein paar haben es noch geschafft abzuhauen. Die anderen wurden dann aufgeschrieben, haben Anzeigen bekommen.
Oh, scheiße.
Ja, aber ich meine, ich glaube, wir waren da nicht die Einzigen, die da trotzdem zusammen gechillt haben. Und,
sicher.
Ich meine, man geht ja auch kaputt, wenn man da monatelang alleine in der Bühne hängen muss und seine Freundin nicht sieht.
Definitiv.
Das war schon eine krasse Zeit, ey.
Ja. Passt so ein bisschen die Geschichte auch zu dem Song, den du hast mit Bowser zusammen. Das ist ein großer Name, mit dem du gearbeitet hast. Ich meine, du warst auch bei ihm gesigned, kann man das so sagen. Ja, richtig.
Ja.
Rockstar heißt der Song, habe ich mir auch nochmal gegeben. Ist ja auch quasi so ein bisschen Bowser-untypisch gewesen, was er dann da gemacht hat. Also ich glaube, er hat sich so ein bisschen mehr auch auf das eingelassen, worauf du Bock hattest, kann man das so sagen. Vielleicht nochmal ein bisschen was dazu, wie ist der Kontakt überhaupt zu ihm entstanden und dann vielleicht auch noch ein bisschen was zu dem Song, den ihr dann
zusammen habt. Der Kontakt kam, also gerade wo Endorphine so angefangen hat zu rollen, haben sich natürlich querbeet so viele Labels bei mir gemeldet. Und für mich war das auch, wow, was geht denn jetzt ab? Und für mich war klar, wenn ich bei einem Rapper sein, dann bei Bowie, weil er mich halt auch extrem geprägt hat in meiner Jugend und ich immer Fan von ihm war. Und ich hatte da natürlich auch andere Angebote auf dem Tisch. Und für mich war klar, okay, ich gehe zu ihm.
Mhm. Ja.
Und der Song Rockstar, ist was komplett Untypisches, aber das war auch gewollt so. Wir wollten jetzt nicht einen übertriebenen Mainstream-Hit damit machen, sondern auch einen Song, der so eigen ist und vielleicht über Jahre wächst. Und der Gedanke dahinter war halt eher so, ich meine, ich bin im Dorf aufgewachsen, weißt du, so auf Dorffesten, im Zelt und was weiß ich, so diesen Flair wollten wir da hinbekommen. Und geiles Video gedreht damals. Ja, mega. Also ich bin mega stolz auf den Song, auch wenn er jetzt nicht so diese Ausmaße hat wie Endorphine, aber so das Projekt an für sich, auch das Video, wo wir gedreht haben, das war halt ein Film, so verkleidet im Endeffekt mit Perücken, Lederjacken, wie so Rockstars früher.
Ja.
Mega geil.
Ist geil. Und wie ist Bowser so privat, wenn man mit ihm im Studio hängt?
Ja, schon ein cooler Typ, auf jeden Fall, ja. So wie man sich's vorstellt. Also Bowie ist Bowie durch und durch, also ja.
Und wie seid ihr da jetzt verblieben? Steht ihr noch in Kontakt? Oder
ja, also wir haben tatsächlich jetzt seit 2 Jahren oder so gar keinen Kontakt. Also ist anders wie bei anderen. Ich habe das Label verlassen, jetzt nicht, weil es irgendwie Beef gab oder sonst was, sondern weil damals, wie gesagt, ich habe das gemerkt, so mir ging es nicht gut in Berlin und war alles irgendwie zu viel. Und ich habe, wie gesagt, irgendwann vergessen, so wer ich selber bin, weil das Ding ist halt, und ich meine es auch nicht böse, wenn ich das sag, ich bin Künstler, 100% Künstler durch und durch, so hab da meine Kreativität, aber wenn es dann anfängt, dass halt von verschiedenen Seiten, Manager und was weiß ich, versuchen, aus dir ein Produkt zu machen, auf dich einreden, so, das hat dazu geführt, dass ich irgendwann gar nicht mehr wusste, ey, wer bin ich eigentlich so? Du wirst in Klamotten gepackt, die du eigentlich gar nicht trägst, so. Irgendein Image wird versucht, dir aufzudrücken, so.
Ja.
Und ich habe mich irgendwie vor mir selber irgendwann fremd gefühlt und hatte privat auch mega viel Baustellen und das war so der Auslöser, warum ich dann gesagt habe, ey, ich gehe jetzt zurück, auch ins Dorf, so chill da mal ein bisschen, verarbeite mal erstmal so mein Leben, auch so meine Kindheit, weil ich das halt bis dato nicht gemacht habe. So, ich war nie bei Psychologen oder sonst was, hat nie irgendwie die Chance, damit das zu verarbeiten. Und dann kam dieser Trubel, auf einmal guckt jeder auf dich und und vielleicht hätten es andere anders gemacht, aber in dem Moment war das für mich richtig, auch wenn es vielleicht ein eine gewisse Zeit meiner Karriere geschadet hat. Aber mir war eben wichtig, dass ich erstmal mich repariere.
Ja, klar.
Ja,
ohne dich geht ja auch keine Musik so. Eben, also, was willst du da versuchen, ne? Ja. Was ist denn da denn, also, du hast ja jetzt ein paar echt blöde Sachen mitgemacht und so. Ja. Und ich glaube, das löst ja dann erst recht nochmal aus, dass man irgendwie komplett 180 Grad sich so da verändern möchte und auch so andere Ziele hat. Wie möchtest du musiktechnisch da jetzt in Zukunft arbeiten? Also was ist etwas, worauf du achtest, mit wem du da arbeitest, worauf du hören möchtest, worauf du vielleicht nicht so hören möchtest? Also was möchtest du da verändern?
Also was ich mir fest vorgenommen habe und was ich auch schon länger mache, so mir ist im Endeffekt egal, wenn ich jetzt ein Feature mache mit jemand, wie groß der ist, wie relevant der ist, wie bekannt der ist, so mir ist eher wichtig, auch mit Produzenten, dass es Zwischenmenschliche läuft. Mhm. Weil ich bin ein Mensch, so auch, ich kann mit dir ins Studio gehen, aber wenn wir nicht so auf einer Welle schwimmen oder ich dich auf irgendeine Weise unsympathisch finde oder so, dann habe ich auch keinen Bock mehr Musik zu machen.
Ja.
Mhm. Das ist mir halt wichtig, so mit Menschen zusammenzuarbeiten, so wo der Vibe einfach stimmt.
Ja. Du hast gesagt, du achtest nicht auf Zahlen und alles und du hast ja quasi auch schon dein Traum-Feature beziehungsweise deine Traum-Zusammenarbeit mit Bowser in der Tasche.
Ja.
Gibt's trotzdem jetzt nochmal, abgesehen von, ich guck nicht auf Zahlen, von den ganz Großen jemanden oder eine Rapperin vielleicht auch, mit der du unbedingt mal noch arbeiten möchtest?
Ey, so Sido auf jeden Fall.
Sido, okay, ja.
Da würde ich nicht nein sagen. Ja. Das ist für mich auch, ja, wie gesagt, der ist nicht ohne Grund seit Jahren dort, wo er ist.
Mhm.
So und hat Deutschrap geprägt, wahrscheinlich wie kein anderer, so auf so eine lange Zeit auch.
Mhm. Hast du ihn schon mal getroffen, zufällig?
Ja, safe. Ich auch eine lustige Story. Ich hatte für 2 Wochen oder knapp 2 Wochen hatte ich sein Auto, damals sein S500, aber ich weiß nicht mal, ob er das weiß. So.
Jetzt weiß ich.
Hast lieber auch Ferrer den Schlüssel weitergestellt.
Und auch mit Bowser
in
unserem Sign. Und alle waren irgendwie nicht mehr so in der Lage zu fahren. Dann habe ich Bowser heimgefahren. Der so, ey, wenn du willst, behalt das Auto, bis ich es wieder brauche. Und ja, bin ich da, keine Ahnung, 1,5 Wochen mit Sidus S500 durch Berlin gefahren.
Das war so. Hast du mal im Handschuhfach geguckt?
Ja, das Verrückte war, ich habe oben diese Sonnenblende runtergemacht, Fahrzeugschein Paul Würdig.
Ja.
Ich denke, in welchem Film bin ich? Kofferraum mit Spielsachen von seinen Kindern und so. Das war echt mega crazy.
Ja.
Mega
crazy. Und wie war der Geruch so in dem Auto?
Ja, ganz angenehm. So.
Ganz angenehm, okay, ja. Interessant.
Bescheid. ich muss vielleicht eine Sache ansprechen. Du hast vorhin, also im Voraus hast du uns ja über eine Sache aufgeklärt, wo du gesagt hast, das wissen wahrscheinlich viele gar nicht.
Ja.
Und du hast jetzt vorhin auch schon über deine Mama gesprochen, die schwanger war mit deinen 2 Schwestern.
Ja.
Willst du vielleicht einmal aufklären, was da der Hintergrund ist?
Das sind Zwillingsschwestern, ne?
Also die 2 sind Zwillinge.
Ja.
Ehrlich gesagt habe ich mir echt lange vorgenommen, beziehungsweise immer vorgenommen, nie darüber zu sprechen. Das Ding ist nur, dass mittlerweile halt das schon so rumgeht, dass ich angesprochen werde auf irgendwelchen Events und zum Teil auch echt relevante Menschen das wissen. Und ja, ich sag's jetzt, Lisa und Lena und ich, wir sind Geschwister. Ich bin mega stolz auf die 2. So, auch wenn man, ja. Das Verrückte ist einfach, weißt du, wir sind Geschwister, wir haben den gleichen Vater, die gleiche Mutter. Und wir wissen das, nur wir verfolgen uns nur über, keine Ahnung, Social Media. So. Mhm. Und das ist alles so ganz komisch irgendwie. Und wie gesagt, ich habe gerade schon gesagt, das Problem ist, ich werde oft angesprochen von Menschen, wo ich gar nicht weiß, woher die das wissen. Und bevor da jetzt irgendwie irgendwelche Halbwahrheiten rauskommen und wir dann irgendwie an dem Punkt stehen, wo wir uns erklären müssen für irgendwas, was gar nicht stimmt, sage ich es jetzt einfach, es ist so, ich bin der Bruder von Lisa und Lena.
Das ist krass, ja, hier. Hip-Hop.de Talks. Das ist das Format, Leute.
Vielleicht für den Hintergrund. Ja. Ich denke, die meisten werden die kennen, aber wir schauen ja auch andere Leute zu, die vielleicht nicht kennen. Also die beiden sind Zwillinge, wie wir gerade schon gesagt haben. Und schon seit klein auf, würde ich behaupten.
Ja.
Sehr, sehr, Internetstars. Ja, also damals, glaube ich, noch auf Musical.ly.
Ja, stimmt.
Ja. Genau. Ich glaube, die waren sogar die größten Musical.ly-Creator überhaupt.
Das ist auch eine krasse Story. Damals in meiner Jugend am Bodensee hatte ich auch 2 Freunde, auch Zwillinge, die damals auch angefangen haben, Musical.ly zu machen. Und die hatten im Endeffekt, muss ich dir vorstellen, mein Umfeld hatte irgendwie immer irgendwelche Leute, hatten Kontakt zu meinen Schwestern. Mhm. Nur ich nicht so, weißt du, ich meine, das war so ganz, ganz komisch so und ey, aber übertrieben, was die erreicht haben. Ich meine, Lena, internationales Model jetzt mit über 20 Millionen Abonnenten.
So. Man sieht jetzt auch langsam den Wandel bei den beiden. Ich habe jetzt noch irgendeine Werbung auch, ich glaube, von ihr dann gehabt und so, ne, wo ich auch gemerkt habe, ne, jetzt werden sie halt langsam reifer, aber man sieht auch, die Entwicklung wird halt trotzdem immer krasser so, ne, und man merkt wirklich, dass die jetzt, wie du gesagt hast, in diese internationale Richtung dann auch gehen.
Das ist so gewesen, dass ihr euch dann aber getrennt habt sozusagen, als wahrscheinlich du in die Pflegefamilie?
Ja, also im Prinzip sind wir als Kinder getrennt worden, die waren damals ja noch Säuglinge und ich bin in eine Pflegefamilie gekommen und die zwei zusammen in eine Pflegefamilie. Unser Sorgerecht lag damals noch beim Jugendamt, also es war auch so, dass zum Beispiel, wenn ich jetzt in der Grundschule arbeiten hatte oder irgendwas zum Unterschreiben, hatte ich einen Vormund vom Jugendamt, weil ich ja keine Eltern in dem Sinne hatte, die so die Sachen unterschreiben mussten. Ja. Also schon crazy, ja. Und wir sind in getrennte Familien gekommen, aber nicht weit auseinander, das war auch in der Nähe von Stuttgart, so, keine Ahnung, die Orte waren 30 Kilometer auseinander und vom Jugendamt war da auch festgelegt, dass wir uns regelmäßig sehen. Nur ich bin dann mit 10 Jahren zurück zu meinem Vater, als er aus dem Gefängnis kam. Mhm. Und ja, kurz darauf ging es bei denen auch schon los. So. Und,
er hat dann woanders gelebt, dein Vater. Wo bist du dann?
Am Bodensee.
Am Bodensee, da wo du jetzt gerade aktuell
Und da habt ihr euch dann, also ihr habt euch ja dann regelmäßig gesehen, weil das Jugendamt das ja auch so wollte. Ja. Und dann habt ihr euch also mit dem Umzug zu deinem Vater dann so ein bisschen aus den Augen verloren oder ging das weiter, der Kontakt?
Jein, also anfangs so ein bisschen Kontakt und irgendwann ist es dann abgebrochen. So ich, ich weiß auch nicht, warum, wie, wahrscheinlich, keine Ahnung, kann auch sein, dass sie vielleicht ein bisschen enttäuscht waren, dass ich zurück zu meinem Vater bin oder so, ich weiß es nicht. Aber ja, ey, ich sag immer, so manchmal wäre es vielleicht auch besser gewesen, wäre ich auch, bis ich 18 gewesen wäre, bei der Pflegefamilie gewesen. So, weil wenn man das jetzt so sieht, wir sind Geschwister, wir haben komplett unterschiedliche Leben gehabt. Die sind mega gutes Zuhause, weißt du, ihre Kindheit gehabt. Und ich bin irgendwie in meiner Jugend total abgerutscht. So, und ja, wir sind Geschwister, aber komplett zwei verschiedene Leben haben wir gelebt. Mhm. Und für die zwei, ey, das Beste, was denen passieren konnte, dass sie bis heute noch, also mittlerweile auch adoptiert sind von der Pflegefamilie, so da, ja. Ich glaube, wären die in den Verhältnissen wie ich aufgewachsen, glaube ich schon, dass die auch ein Stück weit abgekackt wären, so wie ich halt ab. Also die hatten halt das Glück, die haben als Babys natürlich nicht das alles gesehen und mitbekommen, was ich jetzt so erlebt habe. Ja. Und ja, ist ja
gut. Ich glaube, wenn du auch nochmal ein gleichaltriges Geschwisterteil hast, ist es auch nochmal was anderes. Ja. Ich meine, du warst der Ältere so, du musstest quasi auch vorangehen. Ne? Ja. Und ich glaube, das ist dann am Ende auch eine Sache, die automatisch dazu geführt hat, dass du dich so ein bisschen anders orientieren musstest einfach auch, ne?
Safe.
Ist es dann auch etwas, worüber ihr mal gemeinsam gesprochen habt? Also so über deine Kindheit im Prinzip, die ja gar nicht mitbekommen haben bei deiner Mama jetzt zum Beispiel?
Traurigerweise nicht, ne. Mhm. Also wie gesagt, die zwei, so diese ganzen Filme, die ich bis heute im Kopf habe, was da damals abgegangen ist und so, die haben die zwei zum Glück nicht. Und also ich als großer Bruder muss da auch sagen, ey, Gott sei Dank habe ich das abbekommen und die zwei nicht. Aber gesprochen leider nie. So, wir hatten jetzt vor kurzem immer mal wieder regelmäßig Kontakt. Lisa hat eine Weltreise gemacht mit ihrem jetzigen Mann, hat ja auch geheiratet. Also in dem Punkt ist sie ja schon weiter wie ich, so weißt du.
Weiter als alle hier am Tisch.
Ey, die machen ihr Ding. Ich bin da mega stolz
drauf. Voll schön.
Wie alt bist du jetzt nochmal?
28.
28,
ja. Krass, dann habt ihr schon einen ordentlichen also Altersunterschied.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, heftig.
Crazy auf jeden Fall. Sowas Heftiges haben wir hier auch, glaube ich, noch nie als Thema gehabt.
Würdest du denn etwas, also so, würdest du dir wünschen, dass sich vielleicht etwas in eurer Beziehung so ändert, dass ihr vielleicht intensiveren Kontakt habt?
Klar, auf jeden Fall. Also es ist schon was, das habe ich auch Lena vor kurzem geschrieben, dass es halt schon irgendwo ein Loch auch in meinem Herzen ist und ich mir auch echt wünsche, dass ich, natürlich wird es nie dieses Verhältnis sein, wie wenn wir jetzt zusammen aufgewachsen wären, Aber ja, ich denke halt, dass es schon richtig wäre, auch, ich kann mir auch vorstellen, dass viel in deren Kopf vorgeht. Die haben ja auch im Nachhinein dann mitbekommen, was da abging und was weiß ich, und dass da irgendwo auch ein Loch in deren Herzen ist. Ja, das Verrückte ist, vor dem Endorphine-Hype, wo jetzt bei mir Musik noch gar nicht lief und so, habe ich Musik eher so für mich gemacht, und ich habe damals einen Song gemacht, eher so einen Brief an die zwei, wo ich auch so Sachen gesagt habe, wie vielleicht muss ich erst in eure Welt, dass ihr mich seht. Und kurz darauf ist Endorphine durch die Decke gegangen, auf der Plattform im Prinzip, wo
Die zu Hause sind. So,
genau, ja. Interessant. Ja.
Und haben die dich daraufhin irgendwie, also haben die das mitbekommen? Mit Sicherheit, ja, oder? Und was, also das ist ja auch total krass, wenn ich mir vorstelle, ich bin so in dieser Medienwelt aufgewachsen und mein Bruder ist dann auch auf einmal total groß da. Weißt du, wie das für die war?
Nee, leider nicht. So, ich habe halt auch manchmal das Gefühl gehabt, so dass, beziehungsweise bis heute, dass sie vielleicht auch Angst haben, dass es rauskommt.
Mhm.
Mega schade, aber ja, vielleicht, ja, also auch wenn sie jetzt, kann sein, dass sie jetzt böse sind, dass ich das jetzt ausgepackt habe, aber im Endeffekt.
Aber du wurdest ja schon drauf angesprochen.
Ja, hey, das ist verrückt. Ja. Ich war, keine Ahnung, vor 2 Jahren in Stuttgart Party machen, total besoffen. Und dann kam Mario Novembre zu mir, auch TikToker, und sagt, ey, du bist doch der Bruder von Lies und Lena. Und ich habe Mario bis dahin noch nie gesehen. Ich habe mit den Menschen keinen Kontakt, gar nichts. Und ich habe mich gefragt, so, Alter, woher weißt du das so?
Mhm.
Ja.
Und auch so von meinem Umfeld in Stuttgart, Musiker, so, Lena ist ja voll am Skaten. Und ich habe da auch Kollegen gehabt, Rapper, die so in der Skate-Bubble drin waren, die dann auch so in dem Umfeld von ihr waren. Und das ist halt irgendwie mein komplettes Leben, waren irgendwelche Freunde oder Leute von mir in dem Umfeld meiner Schwestern, aber meine Schwestern und ich hatten keinen Kontakt. Mhm. Ja, schon das irgendwie ist verrückt. So.
Krass. Aber ich finde, wenn man es weiß, dann sieht man es dir auch ein bisschen an. Also die Ähnlichkeit ist auf jeden Fall da. Das kann man nicht leugnen. So. Ja, von daher, ich finde es auf jeden Fall stark, wie gesagt, dass du es rausgehauen hast. Auch wenn die beiden das vielleicht jetzt erstmal nicht so gerne hören und sehen.
Ja,
so, aber ich finde, es ist ja auch irgendwo deine Entscheidung so.
Nee, ich habe mir auch echt, ja, wie gesagt, über Jahre auch Gedanken gemacht, auch nach dem Endorphine-Hype, so wie ich damit umgehe. Und das Ding ist so, ich sitze jetzt hier und im Endeffekt erzähle ich meine Story.
Mhm.
So, die zwei, die waren Babys und natürlich sind meine Schwestern, aber in erster Linie erzähle ich so meine Geschichte und die zwei sind ein Teil davon.
Ja, klar.
Und es ist ja nicht so, dass jetzt wir irgendwie Streit hatten oder sonst was. Das Ganze ist einfach nur so gekommen, wie es gekommen ist, weil unsere Eltern einfach Fehler gemacht haben und wir Kinder können da nichts dafür, so, und das ist das Traurige.
Ja, krass.
Ist halt auch manchmal so verrückt, weißt du, wenn ich, keine Ahnung, ich sitze vorm Fernseher oder was weiß ich.
Wetten das zum Beispiel, ne? Dann sind sie auch richtig moderiert. Mir, Alter,
verrückt einfach.
Ja,
crazy.
Und wieso hast du dich am Ende für hiphop.de entschieden? Ich meine, du hättest ja jetzt wirklich auch zu jedem anderen Medium hingehen können. Es waren ja auch schon diverse Interviews, also Textform und alles, ne? Auch bei, hast du eben erzählt, mein Ding, ne? Gab's auch schon mal ein Ding mit Berkey und Bowser zusammen.
Genau. Ja, wie gesagt, so für mich ist, ich habe vorhin schon gesagt, 2025 wird wieder angegriffen und in den letzten 2-3 Jahren habe ich erstmal mich repariert und viel Revue passieren lassen und mir war einfach wichtig, dass wenn ich jetzt wieder richtig loslege, dass so dieses all das, was mich innerlich irgendwo auffrisst, einmal raus ist und ich einfach straight mein Ding wieder machen kann und alles, was mich interessiert, ist dann meine Musik und alles andere ist mir egal. Und warum hiphop.de? Ey, hiphop.de habe ich schon als Kind verfolgt und es ist auch für mich eine Ehre, jetzt hier zu sitzen. So, weißt du, wenn du eigentlich so die Interviews siehst und Idole von mir von früher sitzen hier, das ist dann schon krass so. Und ja, ich meine, es gibt ja auch viel Presse so, die dann irgendwie das Zeug verdrehen und was weiß ich. Und ich denke, bei hiphop.de bin ich hier richtig.
Wir kennen uns schon. Korrekt. Der Verantwortung bewusst sein, die wir da haben. Natürlich. Genau, da wird auf jeden Fall keine Scheiße geschrieben. Okay. Mann. Ey, krass, aber lass uns mal auf jeden Fall noch ein bisschen über Musik jetzt nehmen, nachdem wir viel über Familie und so gesprochen haben, worüber wir natürlich, wie gesagt, auch sehr dankbar sind. Ich glaube, jetzt hat man, also ich zumindest habe übertrieben Bock jetzt auch auf deine neue Mucke, wenn ich höre, was du alles erlebt hast, so, dann will man diese Geschichten jetzt, glaube ich, auch einfach hören und ein bisschen verstehen wollen, was in deiner Gefühlswelt so abgeht, von daher.
Ja, das ist doch vielleicht was so, weißt du, jeder Rapper hat irgendwo so ein Image.
Mhm.
Und ich sag immer, ich brauche kein Image. Mein Image bin ich. Mhm. Ich habe genug zu erzählen in meinem Leben. ich muss jetzt nicht hier sitzen und von dicken Autos und Schmuck reden. So, ich habe viel zu viel Geschichten, die ich erzählen kann. Und da sind wir wieder bei Hip-Hop. So, für mich ist diese Realness einfach wichtig. Und deswegen, ey, das bin ich.
Ja,
und das erzähle ich in meinen Songs. Und jetzt kann ich endlich auch mehr erzählen in meinen Songs. Jetzt ist es raus. Ja, seid auf jeden Fall gespannt.
Ja, sind wir auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt.
Ja, du hast eben auch so ein bisschen gesprochen über Produzenten. Ich habe gesehen, Berkey, Jumper sind so zwei, mit denen du dann auch viel gearbeitet hast, auch wahrscheinlich durch die Connection zu Bowser. Ja. Was ist besonders wichtig für dich, wenn du jetzt mit Produzenten zusammenarbeitest? Also du hast gerade gesagt, dieses Zwischenmenschliche muss stimmen, so fühle ich 100%. Aber jetzt so quasi, wenn es um Musik machen wirklich geht, was ist dir da wichtig?
Ja, wie gesagt, es muss irgendwo, ich will nicht sagen Vertrauensverhältnis, aber so, ich muss in der Lage sein, mich diesem Menschen zu öffnen, weil so als Musiker, wenn man Songs schreibt, ist man ja irgendwo schon auch, man öffnet sich einfach. Und wenn du dann mit einem Produzenten im Studio sitzt, der halt gar nicht auf dieser Welle ist, dann, keine Ahnung, kannst du auch nicht die Musik machen, die du eigentlich machen willst, weil du irgendwo das Gefühl hast, du kannst dich nicht öffnen, gewisse Themen willst du vor dem nicht ansprechen. Und ja, zum Thema Berkey, ey, auf den Jungen bin ich auch extrem stolz, weil man muss sich überlegen, wir haben zeitgleich damals so die Signings, also zeitgleich unterschrieben und Berkey und ich, wir waren so, wir wurden in einen Topf geschmissen und ich war Berkeys erstes produziertes Album. So, und in der Zeit, wir haben so intensiv Zeit verbracht und wenn ich jetzt sehe, letzte Woche oder so habe ich es gesehen, der ist jetzt einfach 13 Mal auf die Eins gegangen, so. Und diesen Prozess so mitzuerleben, weißt du, von null, krass. Und er ist halt menschlich auch, wir haben so viel Zeit verbracht außerhalb vom Studio und sehr viel geredet auch, wofür ich ihm auch mega dankbar bin bis heute. Auch wenn wir jetzt die letzten zwei Jahre auch nicht viel Kontakt haben, so gut wie gar nicht, weil ich halt mich dazu entschlossen habe, erstmal komplett mit mir selber zu sein. Und auch wenn mir das Leute vielleicht übel genommen haben, dass ich so von heute auf morgen gegangen bin und irgendwo einen Kontakt abgebrochen habe, das hat nichts damit zu tun gehabt, dass das irgendwas Zwischenmenschliches war. Das hat mit mir zu tun gehabt, weil ich das gebraucht habe. Und auch an der Stelle eben an, keine Ahnung, an Bowie, an Berkey, an Jumper, an, keine Ahnung, Lukas Teuchner. So, ich bin mega dankbar an die ganzen Menschen und es hat auf jeden Fall nichts damit zu tun gehabt, dass ich jetzt unglücklich war beim Label oder mit den Menschen oder dass die mir was Schlechtes getan haben. So, ich wollte erstmal mit mir selber klarkommen.
Ja, stark auf jeden Fall, dass du das selber für dich erkannt hast auch. Muss man ja auch erstmal hinbekommen. Und das mit den Drogen soweit ist jetzt aber auch...
Also ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, ich mache gar nichts. So, ich, wie gesagt, ich habe jetzt zum Beispiel dieses Jahr, jetzt ist ja legal, zwei Pflanzen auf dem Balkon hochgezogen und habe den kompletten Sommer nicht gekifft. Und hey, dann hatte ich die Ernte und auf einmal so ein Berg Gras zu Hause. Dann hat es mich schon wieder erwischt. So. Aber es ist jetzt nicht mehr so, wie es war, dass ich, keine Ahnung, ständig nur am Flüchten bin und mich mit irgendwelchen Sachen vollballer.
Was hatte der genau? Also gab es irgendwie vielleicht eine bestimmte Person, die dir da geholfen hat, so auf dem Weg irgendwie so zur Besserung? Oder warst du da schon du selbst?
Also in erster Linie schon ich selbst, weil ich, das Ding ist ja, ich habe es seit Kind mitbekommen, bei meinen Eltern auch und man muss es wirklich selber wollen. Das ist genauso wie wenn Leute aufhören wollen zu rauchen. Du kannst nicht sagen, ey, hör auf zu rauchen. Wenn, solange dieser Mensch für sich selber diese Entscheidung nicht trifft, schafft das auch nicht. Und wie gesagt, ich würde lügen, wenn ich jetzt sage, ich nehme gar nichts mehr. So, ich bin ein Mensch, ab und zu brauche ich auch Party und und hab da meine Bubble, so meine Jungs, so, wo das auch echt so im Kern bleibt. Und ich übertreib's nicht mehr. So, weil damals war es halt so, ich hatte schwer mit Panikattacken zu kämpfen und was weiß ich, mir war das zu viel, unter Menschen zu gehen. Und dann waren die ganzen Label-Gespräche und dann war es manchmal sogar so, dass ich davor in Späti gegangen bin, mir, keine Ahnung, zwei, drei Bier geholt habe, die runtergezogen habe, damit ich erstmal mich vor Menschen öffnen kann und so, weil ich sonst Schweißausbrüche bekommen hätte.
Ja,
Aber so ist es heute nicht mehr so. Wenn ich es dann mache.
Ich auch.
Definitiv. Sei denn, du hast dir vor dem Interview auch noch einen reingesetzt, aber das würde ich ja eigentlich auch merken. Nee, mega stark auf jeden Fall für die Entwicklung auch.
Ja. Also. Du hast ja auch gesagt, dass dir, also dass du früher zum Beispiel nie in Therapie warst oder so, dass das jetzt irgendwie nie ein Thema war. Bist du es jetzt? Also hast du das mal irgendwie darüber nachgedacht zumindest oder bist du es?
Es war damals, wo eben das Sorgerecht beim Jugendamt lag, hatte man da so einen Jugendtherapeut, was weiß ich, so das war so das erste Mal, dass ich da in Kontakt war, aber ich habe halt schon als Kind gemerkt, dass Das Problem ist, ich will jetzt auch niemand angreifen oder so, aber so Psychologen, die studieren das aus Büchern, in der Uni, was weiß ich, und
es sind halt auch nur Menschen.
Eben, und ich denke mal, wenn du sowas Extremes in deinem Leben erlebt hast, dann kann man sich vielleicht so ein bisschen helfen lassen, aber ich glaube, solche Sachen sollte man entweder mit Menschen besprechen, eben so, die vielleicht selber sowas Ähnliches erlebt haben und so das auch fühlen und nicht jetzt irgendwie aus irgendwelchen Büchern lesen, ey, damit geht man so um und so um.
Ja.
So deswegen bis heute, so ich habe mich selber therapiert. Ich habe, wie gesagt, ich habe einen Hund, mega. Oh, also seit ich den Hund habe zum Beispiel, hat sich auch sehr viel in meinem Leben verändert, so weil der Hund mich, also ich selber und wirklich mein Hund mich aus der ganzen Scheiße rausgeholt hat, weil krass. Dann habe ich halt tagelang, keine Ahnung, draußen verbracht, bin in den Wald gegangen, spazieren gegangen und ja, es, man hat die, ein Stück weit Verantwortung. Man kann nicht mehr irgendwie am Wochenende irgendwo hingehen auf eine After-Hour am Truffen oder was weiß ich, was man hat Verantwortung. Und ja, so ist mein kleiner Dog.
Und auch ganz viel Liebe
von deinem
Hund. Fühl ich voll. Ja, wenn es euch schlecht geht,
holt euch einen Hund.
Aber sorgt dann auch gut um den Hund.
Hat ich der Verantwortung gewusst, aber dann ist es echt ein Segen, ja.
Ja, voll interessant, die Einblicke. Ich find's auch echt, also wirklich Respekt, wie offen du da sein kannst und dass wir da viel erfahren konnten.
Das ist was ich auch gemerkt habe. Es ist wichtig, gerade Menschen, denen es nicht gut geht, so die verschließen sich ja oft und ja, honken da zu Hause, gehen nicht mehr unter Menschen. Aber was ich jetzt gemerkt habe, das Wichtigste ist wirklich auch mit Menschen offen darüber zu reden und sich das nicht in sich reinzufressen. Weil bei mir war das Problem, ich habe mein Leben lang das ganze Zeug in mich reingefressen. Ich war immer ein Mensch, ich war mega ruhig, entspannt, so mich konntest du nicht stressen. Nur irgendwann über die Jahre habe ich gemerkt, dass meine Zündschnur immer kürzer wurde und in mir so viel gebrodelt hat, dass ich, keine Ahnung, auch zum Beispiel jetzt ein Beispiel beim Saufen oder so, war ich nie ein Mensch, der aggressiv geworden ist. Nie. Aber irgendwann kam so ein Punkt, wo ich halt ein komplett anderer Mensch geworden bin. Jetzt gar nicht beim Saufen oder so, sondern Kleinigkeiten, wo mich extrem gestresst haben, wo ich vielleicht so ein bisschen aggressiv wurde oder sonst was. Was halt damit zu tun hat, dass ich diese ganze Scheiße in mich reingefressen habe über Jahre.
Ja.
Und deswegen an junge Leute, egal wen, egal wie alt, redet mit Leuten. Mhm. Es gibt immer Menschen in deinem Umfeld, so die, denen du vertrauen kannst. Da bin ich mir sicher. Und ja, reden ist das Einzige, was dir hilft.
Ja,
safe. Ja, deswegen auch vielen Dank, dass du es heute vorgemacht hast. Und ich denke, das ist vielleicht auch schon eine Inspiration für den einen oder anderen oder für die ein oder andere da draußen. Und was dann musikalisch kommt, werden wir jetzt sehen demnächst. 2025 geht's weiter mit den nächsten Singles. Erstmal ist dann auch ein Album geplant.
Ein Album ist auch geplant, aber ich glaube, das wird erst zu Ende nächstes Jahr kommen. Mhm. Ich werde jetzt November, Dezember ein bisschen chillen. Ich fliege jetzt erstmal in die USA.
Geil. Wohin?
Nach Florida.
Oh, geil. Hurricane Zeit ist ja jetzt auch vorbei, von daher gutes Timing. Geil. Boah.
Und wie gesagt, ja, November, Dezember ist ja sowieso, da wird jetzt erstmal nur Last Christmas und was weiß ich auch. Und wenn das alles vorbei ist, dann kommen wir wieder und greifen an.
Und dann geht's stark direkt
geil.
Los.
Dann werden wir auf jeden Fall Augen und Ohren geöffnet halten und euch natürlich dann auch up-to-date halten, sobald neue Musik von The Dodo am Start ist. Und ja, die Künstler und Produzenten da draußen, haltet ihn auch im Auge.
Checkt ihn aus.
Ja.
Und ihr könnt jetzt in der Endcard auch unser letztes Interview auch einmal abchecken.
So sieht's aus, genau. Und schaut auch gerne auf Instagram vorbei, bei Miriam, bei The Dodo. Da bist du auch am aktivsten, ne?
Auf Instagram, aber mittlerweile sogar auf TikTok.
Auf TikTok.
Ja, also wegen meinem Management, der hat mir da ein bisschen Arsch getreten.
Schlau, aber
richtig. Und man kann es ja auch cool machen. So, ja, ne? Am Anfang war immer das Argument, so, ja, nee, ist mir zu peinlich. Ja, aber am Ende so, du kannst ja draus machen, was du willst.
So schwer gefallen, ja. Man musste so ein bisschen einfach cringe machen. Sein.
Ja.
So. Aber mittlerweile, ich meine, keine Ahnung, Hauptsache man ist, wie man ist. Und die Leute werden es dann schon
auch fallen. Du hast es im Blut auch vor allem. Von daher. Und Stefan Raab sitzt auch auf. Jetzt haben wir eh alles gesehen. Bei Chiago auf der Bühne kann man sowieso nichts mehr falsch machen jetzt.
Ja.
Okay, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Liebe geht raus und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Hip-Hop.de Talks.